Number, please.
Hello? Is this way? Large object holding over my land. Like a tornado.
This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour.
Now, what would you like to tell us about yourself?
I don't know.
Cool, aren't you like some big science girl? Tell me about science.
Everett, it's Faye. I'm a sound king for the board and interrupted your radio show.
What a sound like?
What's going on, Everett?
718 here at WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight.
Yes, I have a story that might be helpful.
I can tell you what's going on.
The sound we heard out in the desert, it was coming from thousands of feet higher than anything could fly.
They've come here before. They've liked this place. They always have.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino zu einer neuen Folge mitten in der Nacht. Die Sonne ist seit 2 Stunden untergegangen, also genau der richtige Zeitpunkt, um über The Vast of Night, die Weite der Nacht, zu sprechen. Und wir, das sind meine Wenigkeit und mein lieber Gast Kolja. Hallo Kolja.
Hallo.
Hi.
Danke, dass ich da bin.
Danke, dass du da bist. Danke dir,
das
dass du da bist. Ja.
Gerne. Ich wollte gerade sagen, gibt so eine Szene in dem Film, den wir gleich besprechen werden, wo sie dann zu ihm sagt, wieso hast du eigentlich immer so eine ganz andere Stimme, wenn du im Radio sprichst? Hm. Und wir hatten ja ein Vorgespräch gerade und in dem Moment, wo du anmoderiert hast, bist du in diese typische Bahnhofskino-Stimme gegangen. Das fand ich ganz auffällig. Ja, da bin ich. Vielen Dank für die Einladung.
Ich versuche Worte.
Nein, ich habe mich eigentlich angeboten.
Ja. Du hast dich angeboten, ja. Ich versuche Worte etwas sorgfältiger und akzentuierter auszusprechen, als ich es off-Mic tue, weil da verschleife ich doch einiges. Und ich muss mir anhören, zumindest hier im Hause Lohmeier, öfter von meiner Frau, ich rede zu schnell und zu nuschelig. So. Mhm. Und deswegen switche ich dann eben auf meine Podcast-Stimme, die hoffentlich ein bisschen besser klingt, bis ich die Konzentration verliere und dann so nach 3 Minuten anfange, immer so wieder so schludrig zu reden wie immer, ja.
Wir leiden alle am Ende.
Es ist lange her, dass du hier warst und warum?
Es gibt so wenig gute Filme zu besprechen. Ach, es kam so vieles dazwischen. Ich will damit gar nicht anfangen. Das führt auch zu weit. Ich habe da lange mit geliebäugelt. Ich habe alles verfolgt. Ich bin nach wie vor selber auch Hörer und großer Fan. Und habe mir gedacht, ich habe jetzt noch mal was beizutragen. Das hatte ich auch früher schon mal angekündigt. Ich hatte das vor langer Zeit schon mal erwähnt, dass ich über den Film gerne sprechen würde. Und habe es dann einfach selber nicht verwirklicht, weil Projekte oder Alltag und Dinge wie Miete und, ach Leute, das kennt ihr alles, lassen wir das raus. Aber wir sind ja jetzt da und wir sprechen über die Weite der Nacht.
Ja.
The Vast of Night if we come from England. And the Vast of Night.
Genau. Ich würde immer sagen The Vast of Night, aber The Vast of Night klingt so profan. Ich sollte ergänzen, du, Kolja Sinteur, bist bildender Künstler, bist Maler, Zeichner und für Menschen, die uns bisher nicht zugehört haben, Kolja hat den Einband meines Filmbuchs zu Columbo gestaltet und dafür bin ich bis heute dankbar. Ich gucke da immer noch gerne drauf. Also so alle paar Monate komme ich ja doch nochmal in die Verlegenheit. Ich habe ja noch so ein paar Restexemplare rumliegen, die ich dann hier privat über meinen Blog verkaufe, so ein Ding dann einzutüten und ich gucke immer wieder gerne einfach auf den Einband und denke mir, wow, danke Kolja. Das ist die halbe Miete, dieses Artwork. Und die andere Hälfte ist der Text.
Ja, das war auch ein schönes Projekt. Also ich habe das auch gerne gemacht und da habe ich mich angeboten, weil ich einfach auch ein großer Columbo-Fan bin und wir da einfach aufeinander zugegangen sind. Ich finde es auch noch immer eine sehr schöne Illustration. Ja, genau. Ich bin also bildender Künstler beziehungsweise freischaffender Künstler. Ich glaube, deswegen habe ich auch oder bilde mir zumindest ein, immer einen besonderen Blick auf Filme zu haben, deren Gestaltung oder deren Optik immer eine große Rolle spielt bei mir und ich mich da gerne verführen lasse. Mhm. Und das hat dieser Film auf jeden Fall geschafft. Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, mal kurz über die Genese zu sprechen, wie ich an den Film gekommen bin.
Sehr, sehr gerne.
Und das war, im Grunde genommen ist es eine sehr profane Geschichte, weil das ist ein richtiger ist eine Pandemie-Entdeckung, ja, dieser Film.
Ja, natürlich, für uns alle, ja.
Ja, genau, weil der ist irgendwie aufgeschlagen, wäre schon fast zu viel gesagt. Ich habe dann irgendwann so in den Tiefen gesucht, weil da ist er auch ein bisschen versteckt bis heute, dass er mir dann irgendwann vorgeschlagen wurde oder ich ihn auch wirklich gesehen habe und habe mir gedacht, Gott, das Cover ist schon übel. Und das muss ich bis heute sagen, also wenn man sich das Cover von dem Film anschaut, lasst euch bitte nicht abschrecken. Das ist wirklich, da haben sie am Ende irgendwie keine Geduld mehr gehabt oder Amazon hat das selber zusammengeklappt. Jetzt habe ich auch den Anbieter genannt, wo ihr das immer noch nach wie vor entdecken könnt, diesen Film.
Ja.
Und ich glaube mal, wir werden vielleicht am Ende unserer kleinen Sitzung hier auch ein bisschen über das Ende reden müssen. Mhm. Und deswegen will ich darüber jetzt noch nicht so viel sagen. Aber der Film hat auf jeden Fall so viel Potenzial, wie ich finde,
ja,
dass ich ihn unbedingt anbieten muss. Das heißt, ich bin heute der Anwalt des Filmes. Ich bin heute hierher gekommen, um für den eine Lanze zu brechen, damit den Leute gucken, damit sie hingehen und sagen, oh, das ist interessant, ich möchte den jetzt sehen. Weil das hat der Film total verdient. Ja, das war 2021, glaube ich.
2020 und dann tatsächlich, im Mai 2020. Wir waren gerade noch so, ich glaube, am Ende des allerersten Lockdowns und saßen zu Hause. Ich glaube, die meisten von uns. Und,
ja. Genau.
Da kam dieser Film.
Ja, dann las ich das, ja, so mit, das las ich ja erstmal so mit, ja, da geht es um Verschwörung und es klingt auch so ein bisschen nach einem Paranoia-Film und im Grunde genommen ist es auf jeden Fall, wenn man es irgendwie anordnen muss, dann würde ich sagen, es ist ein Mystery-Film. Und das war dann interessant genug und dann habe ich ihn erstmal eingeschaltet. Und dann, ich will das jetzt nicht übertreiben, damit das hier dramatischer klingt, und ne, aber es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Also wirklich in den ersten Sekunden. Denn der Film geht ja los und hat die Dreistigkeit, mit einem schwarzen Bildschirm zu beginnen und man hört nur Sita-Musik. Also Sita-Musik. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja unhip wie die Hölle. Aber das hat dann direkt so diesen hypnotischen Grundton irgendwie klar gemacht, den der Film dann im Verlauf auch öfter einnehmen wird. Ja? Direkt dieses, was ist das denn? Und ich habe da in die Hände geklatscht, weil ich gedacht, toll. Ich meine, dass ein Film heutzutage so beginnt, ja, dass man den Bildschirm schwarz lässt und nur so ganz rudimentäre Ausschläge eines Echolots oder ja, eines Reglers vielleicht wahrnehmen kann und dann diese Hippie-Musik, also das ist natürlich gar nicht Hippie, das ist schon aus den 30ern, habe ich dann mal recherchiert, aber das ist so ungewöhnlich, da habe ich mich einfach nur drüber gefreut. Das ging mir dann später nochmal so, als ich dann so einen Film wie die Holdovers angemacht habe. Und du guckst die erste Minute und du denkst, boah, ist das schön, dass solche Filme noch gemacht werden.
Ja, es ist ein merkwürdiges Biest, dieser Film. Und ich muss sagen, ich hatte, als ich den zum ersten Mal sah, das war eben auch, es war aber ein bisschen später, also es war nicht unmittelbar zum Release im Mai 2020, es muss im Sommer oder so gewesen sein, nachdem mir der Film von mehreren Seiten, ich glaube auch von dir wärmstens empfohlen wurde. Hatte erstmal so ein paar Vorbehalte, weil ich immer manchmal so ein bisschen allergisch reagiere auf dieses Pastiche-Kino, was eben so tut, als sei es aus grauer Vorzeit und sich ans Nerd-Publikum anbiedernd. Und als das so begann hier mit diesem quasi Twilight Zone, The Outer Limits inspirierten Intro, was so ein bisschen, also mich jetzt vor allem an The Outer Limits erinnert, an dieses There's nothing wrong with the television set. Und dann, ne, geht eben quasi diese Fernsehstunde los. Da dachte ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein Nerdfilm, der dir die ganze Zeit das Gefühl vermittelt, hier Zwinker, Zwonker, kennst du, hier, von früher und so. Aber das ist er ja überhaupt nicht, weil er hat zwar diesen inszenatorischen Rahmen einer Episode einer fiktiven Fernsehserie, aber er kennt ja auch dann diesem Stilmittel auch relativ schnell den Rücken und findet so seine eigene Bildsprache und das ist schon toll.
Ja, also das ist tatsächlich, das nennt sich das Paradox-Theater.
Ja, ja.
Paradox-Theater, was da angekündigt wird. Und das wird auch wirklich im Film mit bester, also das ist wie in bester Rod Serling-Manier vorgesprochen. Das ist so wirklich mit diesen geschlossenen Zähnen gesprochen, diese Einleitung. Ich weiß, was du meinst. Der Film kokettiert damit. Der kokettiert nicht nur damit, es ist auf jeden Fall auch viel Fandom. Also das ist viel Fansein vom Regisseur, vom Andrew Patterson. Aber dass er sagt, so hier, kennst du, guck mal, wie geil und so weiter. Ich glaube, dass der Film da wirklich, dass ich weiß nicht, ob man es ihm noch vorwerfen kann, weil das Publikum, das er da anspricht, müsste ja demnach jetzt 70 sein.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist so, also man kennt das ja zuhauf, also in Filmen, die in den letzten Jahrzehnten rausgekommen sind, dass es sich so an die an die Crowd anbiedern, die in den 80er, 90er Jahren groß geworden ist. Und klar, das hier würde sich dann theoretisch an ein Publikum anbiedern, das in den 50er Jahren groß geworden ist oder in den 40er Jahren, um das hier miterlebt zu haben. Denn der Film ist, spielt 1958, von daher, ja, ich glaube nicht, dass man ihm das so ernsthaft zum Vorwurf machen kann. Ich meine, wer unter 70 sagt heute noch aller Überzeugung nach, ja klar, hier Twilight Zone, Outer Limits, das sind so meine liebsten Serien. Raumpatrouille Orion.
Ja, genau. Die Boomer. So, ja, ich weiß. Mich hat das total gefreut. Wir werden im Laufe auch noch ein paar andere Dinge entdecken, die Referenzen sind. Und ja, wie gesagt, gefreut habe ich mich über die Art und Weise, wie der anfängt. Ja. Auch, dass er da diesen Einstieg über diesen Bildschirm macht, ja. Mhm. Das ist ja dieser Fernseher, der da in diesem Wohnzimmer gezeigt wird, direkt am Anfang des Filmes. Mhm. Das ist ein richtiges retrofuturistisches Space Age Teil, was es wirklich gegeben hat.
Ja.
Und zwar ist das eine Philco Predictor.
Aha.
Nennt sich dieses Ding. Und das ist eine vom Gehäuse trennbare Bildröhre. Und die kann man nicht nur nach rechts und links schwenken, wir reden hier über einen Teil aus 1955, sondern das kann man bis zu 8 Metern vom Gehäuse entfernt platzieren. Was? Ein tragbarer Bildschirm ist das Ding nämlich.
Wahnsinn.
Das ist schon wirklich ein Design-Klassiker, den heute auch keiner mehr kennt, aber da waren die schon so weit. Überhaupt hat dieser Film ja sehr viel Technikverliebtheit.
Ja.
Ne? Das sind wir ja, wollen wir mal eine kleine Inhaltsangabe für die paar Leute, die sagen, nee, ich will aber erst mal wissen, um was es geht.
Ja, für die paar Leute, die den Film nicht gesehen haben und wissen wollen, worum es geht, jetzt die Inhaltsangabe, ich schicke vorweg, natürlich spoilern wir hier gnadenlos den kompletten Inhalt bis zum bitteren Ende, darauf müsst ihr euch gefasst machen und deswegen zuhören auf eigene Gefahr, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, holt das nach und kommt dann einfach hier zurück, diese Podcast-Folge wartet auf euch. Aber ja, die OFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, Moonshade ist ja einer unserer Lieblinge und Stammschreiber. Ich glaube, er weiß gar nichts davon, wie viele schöne Inhaltsangaben er uns schon beschert hat im Laufe der Jahre. Und er schreibt bei der OFDB, eine Kleinstadt in New Mexico in den späten 50ern. Die halbe Stadt ist bei einem örtlichen Basketballspiel versammelt. In der Telefonvermittlung übernimmt die 16-jährige Faye Crocker, gespielt von Sienna McCormack, die Nachtschicht, während parallel der zynische Everett Sloan, gespielt von Jake Horowitz, im lokalen Radiosender sein Programm abspult, als Faye bei verschiedenen Verbindungen auf einer speziellen Frequenz ein seltsames Signal hört und dann Everett überspielt, macht der daraus einen Aufruf, während gleichzeitig Anrufe eingehen, nach der Leute, Zitat, etwas am Himmel gesehen haben. Schon bald meldet sich ein älterer Mann namens Billy per Telefon und berichtet von seinen Erfahrungen bei der Army. Später meldet sich auch noch eine ältere Einwohnerin zum Interview, währenddessen nehmen die Sichtungen beunruhigend zu. Die Namen der beiden Hauptdarsteller und ich möchte nicht sagen der einzigen Darsteller, aber so, naja, 90% der Zeit verbringen wir eben mit den beiden, die haben wir genannt, Sierra McCormack und Jake Horowitz. Regie führte Andrew Patterson nach einem Drehbuch von James Montagu und Craig Sanger und Musik Eric Alexander, Jared Balmer. Ich muss wirklich hier genau hingucken, denn all diese Menschen haben außer diesem Film wenig bis nichts gemacht. Kamera, M.I., Lytton Mans, alles Menschen, über die wir gleich noch sprechen. Aber keine Ahnung, was sie sonst so getrieben haben in den letzten Jahren. Anscheinend nur diesen Film gemacht und sich jetzt seit Jahren daran erfreut, was sie hier Tolles geleistet haben.
Für mein Dafürhalten ist es ja auch einfach so, dass sie das Beste jetzt schon abgeliefert haben. Und nein, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich habe mir das zumindest angelesen hier und dort, dass sie wohl mehr in der Werbung hängen. Ja. Die meisten von denen, vor allem der Regisseur, hat viel mehr mit Werbung sein Geld verdient bisher im Leben, aber auch seine Art und Weise, Filme in den Verleih zu bringen oder dies auch nicht zu schaffen, ist wirklich auch eine Geschichte, die ihn bis heute verfolgt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, was den Inhalt anbelangt, das ist ja eine wahnsinnig banale Geschichte. Ja, ja. Man hört irgendwas von, das spielt in New Mexico. Aha, das ist in den 50ern. Mhm. Und dann kann das ja nur bedeuten, es geht um das große Wort mit den drei Buchstaben. Ne? Und deswegen, aber es ist interessant, dass es in dem Film auch kein einziges Mal erwähnt wird. Das Wort UFO fällt nicht, das Wort Außerirdische fällt nicht. Mhm. Aber man hat natürlich dieses Gefühl, das ist so ein Setting von, also das klingt ja sehr banal, ne? Die hören komische Geräusche, ist etwas am Himmel zu sehen und dann läuft das alles auf so einen Showdown runter und das ist halt eine sehr banale und oft erzählte Geschichte. Aber was diesen Film so besonders macht, ist ja diese Darreichungsform, die der annimmt, um das zu zeigen. Und diese ungewöhnliche Art und Weise, wie das dann gefilmt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Einstieg in diese kleine Stadt, in der die leben, wird ja eigentlich quasi quasi direkt in den Film reingeworfen. Und dennoch muss sich dieser Film ja gefallen lassen, die wenige Kritik, die es gibt, dass die ersten 10 bis 15 Minuten wohl als zu Monolog, also dialoglastig und auch.
Ach so, okay. Ne? Ich dachte, jetzt kommt was anderes, aber bitte sprich weiter, ja.
Ja, vielleicht hast du noch was anderes, aber das ist einer der Hauptkritikpunkte, die Leute gesagt haben, der Einstieg in den Film ist sehr langsam und die Umgebung wird zu lange beschrieben. Und da geht halt schon meine Dissonanz los. Denn ich mag diese Langsamkeit des Filmes und seines Einstiegs und die tiefe oder detaillierte Etablierung dieser kleinen Welt, die diese Stadt so ausmacht. Also so ein echtes Worldbuilding. Man wird die ersten paar Minuten direkt eigentlich in so eine Szene reingeworfen, wo ja alle bei diesem Basketballspiel versammelt sind schon fast. Und man denkt erstmal, es spielt in so einer großen Turnhalle, wo es also eine Begegnung mit einer anderen kleinen Stadt gibt und die sind auch ordentlich unterlegen, heißt es. Und da trifft sich aber die ganze Stadt in diesem einen Saal, ja. Und da steigen wir sofort ein. Und da gibt es ganz viele Leute, die durcheinander laufen und das Ganze ist wie so eine Art Plansequenz, ja, gefilmt. Ja. Also man hat das Gefühl, muss ich ganz deutlich sagen, da wäre gar kein Schnitt, weil es ist alles so eine fließende Situation, wie die Kamera die Leute umwirrt. Und dann diese ganzen Dialoge, scheinbar banale Dialoge, ganz klar machen, das ist eine wahnsinnig weite Welt. Da werden ganz viele Namen gedroppt, da werden ganz viele Situationen erwähnt. Und die teilen immer alle, das macht das so ein bisschen, das eichert das an. Ja, man hat wirklich das Gefühl, das ist ein Ort, in dem kenne ich gleich alle Leute.
Ja. Hat mich jetzt auch fast überrumpelt beim Wiedersehen. Ich habe ihn, seit ich ihn zum ersten Mal sah, jetzt vor knapp 6 Jahren, nicht noch einmal geguckt und auch Teile der Handlung, der Story vergessen und dachte, die Figuren, die wir zu Beginn treffen, spielen im späteren Verlauf der Handlung noch irgendeine Rolle und fing dann an, ganz nervös mir Notizen zu machen und versuchte Namen rauszulesen und oder rauszuhören. Und die werden eben auch nicht immer genannt. Und die, weil du hast ja schon richtig beschrieben, wir kriegen oft auch nur so bruchstückhaft, so fragmentarisch, irgendwie so Gesprächsfetzen mit, da geht es um irgendwas, was die mal gestern schon besprochen haben, was morgen passieren soll, aber es wird nicht weiter vertieft und dann ist da der Mister und da die Mrs. Und dann, also es wird so viel geswitcht zwischen verschiedenen handelnden Figuren, dass man am Anfang nicht so genau weiß, worauf es Acht zu geben gilt. Und das schält sich erst so raus nach den ersten 10 Minuten. Deswegen für die relative Langsamkeit im Vergleich dazu der ganzen Inszenierung, also wie gesagt, das ist ja auch nicht wirklich eine Langsamkeit, die ist einfach nur eher so eine Eleganz, die vielleicht auch so das Gefühl von Langsamkeit vermittelt, bin ich ganz dankbar, weil die steht ja so ein bisschen im Bruch zu den wirklich extrem schnellen, zackigen Dialogen und den Wechsel zwischen den Figuren und wir müssen dem Ganzen irgendwie folgen. Und deswegen, da bin ich ganz happy drum, dass der Film nicht auch noch so ein Schnittgewitter ist, sondern uns zumindest hier mit langen Kameratakes auch Zeit lässt, in diese Umgebung reinzufinden. Und das ist natürlich ganz unabhängig davon, dass es mir einfach hilft, mich da rein zu grooven in den Film. Sieht natürlich auch unglaublich gut aus. Es sieht unglaublich gut aus, ehrlich gesagt. Also allein diese Kamerafahrt hinter Everett und dann begibt sich die Kamera vor Everett und dann begibt sich nochmal in die Diagonale der Turnhalle. Also wir bekommen die quasi aus allen 4 Himmelsrichtungen einmal zu sehen. Das ist schon einfach ganz, ganz toll. Und dabei aber gibt einem der Regisseur, so mein Empfinden, nie das Gefühl, er wolle hier irgendwie was beweisen oder angeben oder so auch in dem Sinne das Ganze inszenieren, dass er sagt, hier guck mal, was ich hier Tolles leiste, diese unglaublich langen Takes und es ist nicht toll, sondern es fühlt sich sehr, sehr organisch an. Es passt sehr gut zu dieser Erzählung, finde ich.
Ja, es macht die Welt weit. Ich habe wirklich in diesem Film das Gefühl, der sei beinahe virtuell. Als könnte ich da jetzt einsteigen und in irgendeine andere Richtung laufen und es wäre trotzdem genauso echt und interessant.
Ja, das ist doch alles total, muss man dazu sagen. Ich glaube, das erste Close-up oder halbe Close-up kommt erst nach 10, 15 Minuten. Bis dahin sehen wir unglaublich viel von den Figuren in der Totale umgeben von anderen Figuren. Also da findet ja, du hast ja bereits erwähnt, ein Basketballspiel statt und wir können wirklich dieses Basketballspiel verfolgen, während sich dann im Vordergrund irgendeine Dialogszene abspielt. Das ist schon, ich würde nicht sagen einmalig, aber sehr selten im zeitgenössischen Kino, diese Art der Inszenierung. Ja.
Also die Kamera taumelt so richtig dadurch und man hat so auch, ich habe jetzt beim mehrmaligen Schauen mal wirklich ein bisschen, um mir selber auch die Illusionen vielleicht ein bisschen brüchiger werden zu lassen, versucht zu schauen, ob auch irgendein Kind im Hintergrund vielleicht dann doch irgendwie seinen Einsatz verpasst oder in die Kamera schaut. Nein, es ist ganz, ganz sauber. Aber wir müssen jetzt vielleicht direkt mal über den vermeintlichen Hauptdarsteller sprechen, Jake Horowitz, ja. Also Jake Horowitz, spielt Everett. Und Everett ist dann halt hier so eine Art von ganz junger Radiomoderator. Das werden wir gleich auch noch sehen, dass er Radiomoderator ist. Und deswegen hat er auch so eine Art und Weise an sich. Also der ist so selbstbewusst, der ist so selbstsicher, ein richtiger junger Held, so mit Hornbrille, aber das ist überhaupt gar kein Thema. Mhm. Er hat einen Raucher, er hat immer eine Zigarette am Start.
Ja. Ja, ja,
und ich habe mir mal so versucht, dahinter zu kommen. Also mein Tipp ist, er channelt Johnny Carson, also den jungen Johnny Carson. Das ist das, was ich glaube, weil er macht einen, also Johnny Carson hat ja auch beim Radio angefangen und den sein Markenzeichen, das ist auch hier im Film ganz stark, immer schneller reden, als die Leute denken können. Ja, und dann ist man so ein bisschen larger than life, ne? Und er hat auch auf alles eine Antwort, ne?
Ja, ja.
Hey John, und da sagt er dann, liest du die Bibel? Ja, da stehen alle Antworten drin. So, das haut er die ganze Zeit raus, ne? Und deswegen finde ich den auch, also ist auch kein sehr bekannter Darsteller, der ist eher so low budget. Das ist jetzt cool, aber low budget, kein wirklich großer Wurf bisher. Aber Ich glaube, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, so, boah, wenn ich jetzt nochmal 17 wäre oder so, dann würde ich genauso sein wollen wie der.
Ja.
Mit welcher Selbstverständlichkeit der dadurch diese, ich denke dann auch immer an die Schauspieler, auch die Sarah McCormick, da müssen wir gleich mal drauf hin, was die in ihrem jungen Alter da leisten, mit welcher Chuzpe die das spielen. Also das ist auch deswegen einfach schon sehenswert, weil sie ist, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, echt ein bisschen die Entdeckung des Filmes auf jeden Fall. Und wenn die beiden dann endlich diese Szenerie verlassen, dann gehen die ja noch erstmal über so einen Parkplatz und dann sind dann da auch wieder ganz viele kleine Mini-Welten, weil die Leute da in den Autos sitzen und da auf das Spiel warten. Sie gehen gleich hin und die parken da gerade. Und da habe ich echt das Gefühl, das ist wirklich eine Welt, in der die kennt, da kennt auch jeder jeden. Und dann endlich irgendwann verlassen sie diesen Parkplatz und gehen dann wirklich, auch wirklich bildlich in die Weite der Nacht, ne?
Ja.
Weil sie verlassen dann wirklich die Zivilisation in dieser Szene irgendwann und das dauert so ungefähr eine Viertelstunde und dann sind wir also in dem wirklichen, in der Handlung des Films, haben aber die ganze Stadt kennengelernt, ja. Und sie erzählt ihm dann ganz begeistert von irgendwelchen Dingen, die sie gelesen hat, ja, in Science-Fiction-Magazinen, was da jetzt für Neuerungen gibt.
Mhm.
Und er ist, aha, wirklich, okay, er ist so ein bisschen abgeklärt, ist so ein bisschen cooler und so.
Ach, ja, wirklich, er fragt alles, ja. Wie soll das funktionieren? Mhm. Das glaube ich nicht. Im Jahr 1990 fahren alle Autos elektrisch, sagt sie zum Beispiel. Ja.
Und dann soll es diese Bildtelefone geben, ja, genau. Fernsehtelefone, naja, ich weiß nicht. Und sie muss auch dauernd Schritt halten mit ihm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er läuft einfach nur.
Ja.
Er schreitet halt. Und sie muss immer so einen extra Schritt machen, um in seinem Tempo zu bleiben. Das ist mir auch ein schönes Detail gewesen.
Die sind beide toll, wobei man ja auch sagen muss, Sienna McCormack hat ja zu dem Zeitpunkt schon der Dreharbeiten eine belastbare Fernsehkarriere hinter sich. Die ist ja wohl auch schon Fernsehstar gewesen im Disney Channel in den USA und ich glaube, medienerfahrener als jetzt ihr Schauspielpartner Jake Horowitz hier. Ungeachtet dessen, beide sind toll, beide passen wirklich wie Arsch auf Eimer in diese Rollen rein, die sie spielen. Sie ist auch eine relativ kleine Person und das macht es auch durchaus amüsant, wenn sie dann so eben dem vergleichsweise großgewachsenen Everett hinterher eilen muss, wenn er so schlaksig da die Straße lang stiefelt. Ich bin dankbar für deine Beschreibung hier von Everett, weil ich habe den auch nicht so wahrgenommen, wie er beschrieben wird in der Inhaltsangabe. Ich bin ein bisschen über das Wort zynisch auch gestolpert, weil ich dachte, ich glaube nicht, dass der ein Zyniker ist. Ich glaube, der ist ein Mix genau aus dem, was du da gerade beschreibst. Jemand, der so einfach auch sich selber und der Welt was beweisen will und sich ab so eine Persona zugelegt hat, so eine Radiosprecher-Persona. Das wird ja auch öfter thematisiert, ne? Dieses Switchen zu, jetzt bin ich, hab der Typ mit dem Mikrofon und da bin ich die Privatperson. Wobei bei ihm da nicht so ein richtig großer Bruch besteht zwischen diesen beiden Personas. Und die andere Hälfte ist einfach, glaube ich, er ist ein Typ Ende der 50er, wie Männer oder junge Männer da eben so sind in der damaligen Zeit. Nämlich auch immer so ein bisschen sexistisch und diskriminierend und Mädchen, was weißt du denn und was weiß überhaupt der Rest der Welt? Mir kann keiner was. Ich glaube, das ist eben auch einfach die Zeit. Ich glaube, das hat wenig mit Zynismus zu tun, sondern ist eben einfach auch nur sehr, sehr gut porträtiert, wie sie genau so ein junger Mann, der diesen Beruf ausüben will, sich zu dieser Zeit der Weltgeschichte an diesem Ort in den USA, da im Süden der USA, verhalten würde. Ich fand das sehr, sehr treffsicher, ehrlich gesagt.
Der halbstarken Habitus.
Ja, ja, vielleicht soll er einfach auch nur, wollte Moonshot mit der Inhaltung aber auch nur zu verstehen geben, dass er nicht so der klassische Sympathieträger ist, weil das ist er wirklich nicht. Er hat hier schon da so Momente, wo ich denke, nett war das nicht. Wenn er zum Beispiel später dann Fable lehrt, so von wegen, warum gehst du nicht aufs College? Und sie sagt, College kann ich mir doch nicht leisten. Also komm ich, was denkst du denn? Wie, du kannst dir College nicht leisten? Also
ja. Er hat ja mit ihr zusammen, wenn sie da diese durch diese leergefegten Straßen gehen. Ja. Das finde ich auch so interessant, weil er ist ja erstmal sehr uninteressiert und wird so ein bisschen abgeklärt, so was wir jetzt gerade versucht haben zu thematisieren. Und ich habe im Verlauf des Films nachher auch ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn überholen kann. Weil wo er am Anfang noch so ein bisschen ihr die Welt erklärt, wenn es auch nur der Kassettenrekorder ist, das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wie die ins Gespräch kommen. Sie hat einen neuen Kassettenrekorder, das ist eine riesige technische Herausforderung für sie und er ist ja der so erfahrene, technikerfahrene Typ. Das sehen wir auch später nochmal und kann ihr das dann so erklären. Ja. Und sie muss Schritt halten und so weiter. Und später einmal legt sie so ein Tempo vor, dass sie ihm teilweise öfter mal überholt und davonläuft, weil sie dann nachher dann doch deutlich mehr so, ja, wie soll ich sagen, eine Dominanz auch erhält, die jetzt hier noch so ein bisschen unterwandert wird. Wenn die beiden unterwegs sind, ich übrigens ganz starke Gefühle von, also wir haben ja gerade ein bisschen die Stadt kennengelernt und dann gehen die durch diese schwarze Nacht und du siehst wirklich auch später bei dieser tollen Kamerafahrt, dass da überall diese Überlandstrommasten sind. Ich weiß gar nicht, ob die das dafür extra hingebaut haben oder ob es solche Orte wirklich noch gibt, ja. Weil das macht, das ist so ein kleines Detail, dass man die sieht, dass man sofort das Gefühl hat, boah, ich bin hier wirklich in Hill Valley oder sowas. Ne?
Da habe ich mich ein bisschen eingelesen tatsächlich. Also ich weiß, dass sie die Turnhalle umgebaut haben, um die einfach 50er-like mehr zu machen. Aber die Stadt sieht wirklich so aus, weil ich bin in so einen Wiki-Wurm noch gestürzt. Und Whitney in Texas, der Ort, wo sie das gedreht haben, 2000 Einwohner, so klein wie der auch ist, die haben eine eigene Website. Und die sind anscheinend auch sehr, sehr stolz auf ihre Stadt. Und da findest du jede Menge aktuelle Bilder, aktuelle Bildmaterials, auch bei Tageslicht. Und das sieht wirklich so aus. Also das ist wirklich auch eine Stadt in der Mitte von nirgendwo. Ein kleiner Ort, im Grunde nur eine größere Straße. Und ja, das wirkt wirklich wie komplett aus der Zeit gefallen, ja.
Und sie haben ja wohl wirklich auch das meiste tatsächlich nachts gefilmt. Ja, weil der Film spielt ja in einer Nacht. Das ist sowieso auch ein Thema, was ich sehr gerne mag, diese Beengtheit der Geschichte, dass man so einen Abend erlebt und dass man das auch von Anfang an spürt, ah, das wird jetzt dieser eine Abend sein nur, ne?
Aber auch das ist so subtil, ne? Der Film macht keinen Punkt daraus, auch der in der Hinsicht ist er auch nicht so plakativ im Sinne von, wir machen das Ganze jetzt in Echtzeit und stoßen nicht mit der Nase drauf, sondern das merkt man eigentlich auch erst so nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass man denkt, im Grunde erlebe ich alles mit, wie es geschieht. Es ist nicht verdichtet irgendwie durch Schnitt und so weiter.
Ich habe, wie gesagt, so diese Stadt und wie die so ist und schön, dass es sie wirklich so gibt, ist ja ein Traum. Denn ich habe da viel Blue Velvet, ich habe da viel Twin Peaks-Gefühle drin. Okay. Ich habe vor allem viele Gefühle, wenn er sie nach Hause, er bringt sie nicht nach Hause, er bringt sie zur Arbeit, aber da gibt es eine sehr ähnliche Szene in der neuen Twin Peaks The Return. Da gibt es ja diese berühmte Folge 8, ne? Bei Twin Peaks.
Ja, richtig.
The Return. Und da gibt es ja auch diesen Schwarz-Weiß-Rückblick, ne? Die Mutter von. Ja, und das ist ja eine Wahnsinnsfolge und daran fühlte ich mich auch sehr erinnert, so mit dieser alten Tankstelle und so weiter. Aber wie gesagt, das Ganze hat. Und ja, das ist auch unsere kleine Stadt, ne? Von Thornton Wilder. Das ist da auch drin. Also das Ganze hat super viel Charme.
Ja, aber auf eine Art und Weise, die mir sagt, ich will da niemals leben. Also ich würde da gerne mal zu Besuch sein, aber das sieht mir auch alles ein bisschen gruselig aus. Vor allem ist die Stadt
die komplett. Die wollen da ja auch nur weg.
Ja. Ja, genau.
Also die Jugend will natürlich automatisch weg, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Nee. Das ist unser Thema, ne? Ja, das. Genau, aber die wollen weg. Das macht sie ganz oft, das Thema. Er macht das auch häufiger, weil er ist ja zu größeren Berufen, das ist ja klar, als Radiomoderator. Und das ist ein großes Thema bei denen. Die wollen aus dieser engen Stadt, wollen die eigentlich weg.
Ja, natürlich, weil es da nichts zu erreichen gibt. Man sieht das ja, die ganze Stadt ist wie leergefegt, weil alle 500 plus minus EinwohnerInnen bei diesem Basketballspiel sind. Und im Grunde betreibt er eben auch einen Radiosender für ein nicht existentes Publikum. Und da hat er immerhin die Wachheit auch an einem späteren Zeitpunkt des Films zu sagen, ich habe im Grunde nur drei Hörer. Ja, das doch. Fand ich dann doch irgendwie dann doch ganz charmant, diesen kleinen Moment der Selbsterkenntnis. Dass er eben nicht hier der große Disc-Jockey ist, ja.
Ja. Und das ist so typisch für diese Kleinstadt. Hey, hast du das schon von dem Eichhörnchen gehört neulich? Ja? Das mit dem Eichhörnchen, das wird da tausendmal erwähnt, das finde ich sehr witzig. Ja. Dann steigen wir in den Film wirklich mal richtig ein. Ja. Unser erster Verbindungsmoment ist, da wird ein Geräusch gehört, das geht über den Äther und dann meldet sich ein Anrufer.
Ja.
Und dann haben wir auch tatsächlich den einzigen Schwarzen im Film, und zwar die Stimme, die ist von Bruce Davis. Mhm. Und diese Situation, wo er dann dort anruft, das ist eine ganz lange Sequenz, wo tatsächlich nur seine Erlebnisse, seine Erinnerungen, er war nämlich mal in der Army und die mussten da ein paar Sachen machen, die geheim bleiben sollten. Mhm. Und jetzt ist er alt und krank und hat den Mut, darüber zu sprechen. Das geht live über den Äther. Und dann steigen wir auch eigentlich in die Ernsthaftigkeit des Films ein. Weil dann merken wir wirklich, okay, da geht's um eine Alien-Verschwörung, vielleicht in der Richtung, oder irgendetwas anderes Ungeklärtes. Also wir sind jetzt bei Akte X. Und diese Stimme, wie die dann auch präsentiert wird, wie gut die auch ist, ja. Und dann macht der Film, ein weiteres Mal hat dieser Film den Mut, seinen Bildschirm wieder schwarz zu machen. Ja. Mitten in dieser Erklärungssequenz geht der Film auf schwarzen Bildschirm, sodass du nur noch der Stimme zuhören musst. Und dann ist mir klar, ja klar, das Ganze hier ist sowieso ein Hörspiel. Ja, und jetzt muss man natürlich eins mal verraten, und zwar die Radiostation, wo Everett arbeitet, die heißt ja WOTW.
Ja.
Und das sind ja die Kürzel von War of the Worlds. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel so eine Referenz, ne? Und das finde ich so, dann folgt man diesem Gesagten und hängt da völlig an den Lippen.
Ich fand es erstaunlich, dass gerade diese WOTW-Sache ist etwas, dass Menschen, die den Film nicht mochten, also KritikerInnen, dass die das immer herauskehren, so von wegen, dass sei die Art von, ja, dass sei die Art von albernen Nerd-Referenzentum, die sie gar nicht mögen, und ich denke, ja gut, aber ich glaube, 98% der Menschen, sagen wir mal so, die keine Affinität haben fürs Genre Kino oder Fernsehen vergangener Tage, werden das überhaupt nicht bemerken. Ich finde es komplett okay, ehrlich gesagt. Das wird ja auch niemals darauf gestoßen, dialogseitig, dass irgendwie gesagt wurde, hey, guck mal, weißt du, wie unser Radiosender heißt? Knickknack. Also deswegen, ja. Ich finde es vollkommen in Ordnung.
Ja, bei Referenzen gibt es immer zwei Typen von Menschen, zwar die einen, die ganz stolz sind, dass sie die Referenz erkannt haben, und dann die anderen, die so stolz sind, dass sie so klug sind, dass sie das schon wieder albern finden.
Ja.
Ach ja, komm. Ja. Ich denke tatsächlich, da ist ein Fan am Werke gewesen. Ich meine, die Stadt heißt ja auch Cayuga. Mhm. Und das ist doch die Produktionsfirma von Rod Serling gewesen für Twilight Zone.
Ja.
Ne? Und solche Dinge. Klar.
Ja.
Das ist da drin.
Ja, aber eben
zu einer Zeit. Mache ich übrigens auch sowas.
Ich weiß, ja. Checkt out Kolias Kunst, zu der wir auch verlinkt, natürlich in den Show Notes. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, referenziert das ja auch jetzt Themen oder kulturelle Trends, popkulturelle Strömungen, die 2019, als der Film zum ersten Mal auf Festivals lief, sowas von out of date waren, sowas von überholt davon. Dafür interessiert sich ja, glaube ich, niemand mehr unter einem seniorigen Alter, und von daher finde ich das eben auch vollkommen okay. Also das ist jetzt kein Kino, was sich anbietet. Dafür ist es auch rein inszenatorisch, also stilistisch viel zu eigen und zu anspruchsvoll und zu merkwürdig. Also ich finde tatsächlich auch einen Film, der jetzt keine intellektuellen Themen verhandelt, aber die Art und Weise ist, glaube ich, schon etwas, was man sich so ein bisschen erarbeiten muss, was jetzt auch nicht so gefällig ist, weil es nicht so normalen Sehgewohnheiten entspricht. Du hast ja bereits erwähnt, dann blendet plötzlich das Bild aus in Dialogszenen. Dann haben wir eben diese unglaublich weiten Totalen zu Beginn, von denen der Film auch gar nicht abrücken will. Und es dauert unglaublich lange, bis wir auch mal so aus der Nähe Figuren einfach nur im Dialog sehen. Und das ist alles schon sehr eigen, muss ich sagen.
Also das ist eigen, und dann kann man dem Film eigentlich gar nicht mehr so richtig vorwerfen, dass er sich so wahnsinnig anbietet, weil er ist eigentlich, naja, für normale Sehgewohnheiten schon ein bisschen herausfordernd. Genau.
Ja, an solchen, genau. Ich glaube, die meisten Menschen, die dem Film nicht freudig gesinnt sind, die verliert er schon bei dieser langen Dialogszene, die du vorhin beschrieben hast, nämlich von auf dem Weg von der Turnhalle zu Face Arbeitsplatz, also das, wo sie sich dann unterhalten über irgendwelche Zeitungsbeiträge über die Zukunft, über zukünftige Technologien, da glaube ich, die Menschen, die meisten, viele Menschen sagen, okay, ich bin raus.
Ja, und dann gibt's ja halt diese ganz lange Sequenz, wo sie halt an diesem Switchboard arbeitet und das dauert, ich habe das mal nachgeguckt, tatsächlich ganze satte 9 Minuten, ne?
Ja.
Wo sie zum ersten Mal zur Arbeit geht und dann anfängt, da ihre Arbeit zu tun und mit einer Selbstverständlichkeit diese ganzen Stecker ineinander steckt und wieder umsteckt und wieder miteinander verbindet, damit ich nur sagen kann, also Respekt, ne? Die war ja damals 18, als sie das gespielt hat, wie man das so im Schlaf beherrschen kann, das muss man schon geübt haben, weil ich finde das ganz toll. Ich glaube, ich mag das, wenn so junge Menschen mit alter Technik umgehen. Das finde ich sozusagen einen ganz großen Reiz.
Ja, aber es muss ja nicht funktionieren, muss man dazu sagen. Also im Grunde kann sie ja machen, was sie will, außer es muss einer gewissen Kontinuität aber folgen, das ist schon richtig. Ich mag die Szene aber auch sehr gerne. Und weil du gesagt hast, um das aufzugreifen, was du eben erwähnt hast, von wegen irgendwann überholt Faye auch auf vielerlei Arten ein bisschen Everett in Sachen technischer Kompetenz. Ich meine, er kehrt das so raus, was er alles kann. Aber sie hat natürlich in ihrem Fachgebiet genauso viel drauf wie er mindestens. Also wenn sie da sitzt und einfach diese Stecker umsteckt, dann möchte ich sagen, Hut ab.
Ja.
Das muss man auch erstmal können.
Da übrigens kommt auch so ein ganz großer Moment rein, der im Film eine Rolle spielt, und zwar so Schlagwort Sounddesign.
Ja.
Denn gerade bei diesen Vermittlungen und alles, was so rund um dieses Umdecken dieser Verbindungen passiert, ne, da ist das Lauten in dieses Grundrauschen, ja, in den Äther. Da ist die Kamera, geht langsam immer näher, braucht das noch 8 Minuten, geht immer näher. Und dann das Klicken von Leitungen, elektrisches Surren, Entladungen, Knistern, Frequenzen.
Ja.
Und das wird halt auch alles visuell dargestellt. Ne? Es geht um Geflacker, es geht um Stromschwankungen. Und es wird dann halt akustisch auch begleitet.
Es hat mich so ein bisschen an diese experimentelle Phase von Morricone erinnert, in den frühen Mit-60ern, als er eben angefangen hat, so klassische orchestrale Filmmusik zu mixen mit eben echten Sounds, mit Pistolenschüssen und Dosenklappern und so weiter. Weil genau, wir haben dieses unglaublich ausgeklügeltes Sounddesign. Und manchmal habe ich mich schwer damit getan, zu unterscheiden, wo die Filmmusik aufhört und das Sounddesign beginnt und eben umgekehrt, weil auch die Komponisten Eric Alexander und Jared Balmer bitten eben auch so Klatschgeräusche ein in ihre Musik und so ein Surren. Und ich fand das unglaublich, ich wollte gerade sagen perfide, aber das klingt zu negativ.
Ja, aber es bleibt aber auch der Sub eben auch etwas Irritantes dadurch übrig.
Ja, ja.
Ne? Und der Film, der erinnert ja zwischendurch, und das ist auch etwas, was so im Stil einfach ungewöhnlich ist, der Film erinnert ja zwischendurch an seine artifizielle Dasein, ne? Indem er zwischendurch switcht der Film immer wieder zu diesem alten Bildschirm zurück und erinnert daran, dass er eigentlich nur eine Twilight Zone-Episode ist. Ne? Da wird plötzlich wieder alles schwarz-weiß und das Sounddesign ist dann plötzlich auch wieder sehr.
Hat dir das gefallen?
Ja.
Weil da muss ich grad, okay.
Ja, das hat mir gefallen, tatsächlich. Ich bin komplett ohne Kritik hier.
Ich habe 2 Kritikpunkte. Ich glaube erstmal daran, weil es einen eben doch daran erinnert. Also es stört für mich so ein bisschen die Immersion, weil es mich dann doch daran erinnert, dass ich hier einen Film gucke und mich es so ein bisschen rauswirft aus der Stimmung. Ich finde es witzig, ehrlich gesagt, weil ja auch gerade am Anfang diese Unterbrechung, wo wir dann quasi eben wieder so ein Fernsehbild sehen, so ein grisseliges 50er, späte 50er Jahre Fernsehbild. Es ist irgendwie werketreu, wenn du so willst, weil es ist schon sehr, sehr ähnlich dem, wie eben, glaube ich, damals irgendwie Fernsehen aussah. Und das erinnert eben so an die regelmäßigen Werbeunterbrechungen, die es wohl auch damals schon im US-Fernsehen gab. Andererseits, wie gesagt, mich wirft es immer so ein bisschen raus. Und ich glaube, der andere Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass der Film nie mehr so gut ist wie in der ersten halben Stunde. Aber das ist jetzt vergleichsweise kleiner Kritikpunkt, weil der ist immer noch toll am Ende auch.
Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich glaube, dieses zum ersten Mal in diese Welt geworfen zu werden, ist halt einfach auch so dieses, was mich damals so gekriegt hat beim bei der Erstsichtung, dass ich da sofort so aufgesogen war. Ne?
Ja.
Was ich halt spannend finde, ist auch, dass der dich dauernd auf so ein Low-Level hält, der Film. Also er degradiert dich ja manchmal sogar zu einem Kind vor dem Radio, ne, indem du einfach nur einem Hörspiel folgst.
Mhm.
Ja, und dann hat diese Kamera auch, wahrscheinlich technisch bedingt, auch immer so ein Low Level.
Ja.
Das heißt also, auch wenn er den Leuten folgt, ist die Kamera immer etwas tiefer als die Menschen, als wären wir ein Kind, das die Geschichte verfolgt. Mhm. Und wir haben ja später diese lange Plansequenz, die bei ihr einem Switchboard beginnt, dann fliegt die Kamera, ich kann es nicht besser sagen, aus dieser kleinen, aus diesem Büro heraus und dann über die Straße und folgt da ganz vielen Vorgärten und landet dann schließlich beim Basketballspiel. Das scheint auch alles eine Aufnahme zu sein. Tatsächlich sind es vier einzelne Aufnahmen, die sie gemacht haben und die sie dann digital ein bisschen ineinander gesetzt haben. Ja, also es ist schon alles echt gefilmt und zwar mit einem Go-Kart. Ja, sie haben also den Kameramann mit einem Go-Kart tatsächlich durch die ganze Stadt gejagt. Und es ist aber so eine tolle Kamerafahrt, die dann durch dieses Basketballspiel ohne Fehler, ja, dann über die Zuschauertribüne, dann hinten wieder aus dem Fenster raus, aber es wirkt niemals so falsch, wie es das schon mal bei Schindler tut, sondern hier ist es halt alles wirklich hin und her gegeben worden. Dann ist jemand auf der Tribüne, hat die Kamera wieder entgegengenommen und hat die dann durchs Fenster gereicht, wo sie wieder jemand entgegengenommen hat. Also, du kennst du diesen Film Tsoi-Kuba?
Nein.
Das ist, da ist auch so eine ganz lange Plansequenz. Das ist im Grunde genommen, spielt das auf Kuba. Und du siehst also einen riesigen Straßenzug und da sind ungefähr 3000 Menschen auf dieser Straße und es wird jemand zu Grabe getragen. Also ist zu lange her, dass ich das jetzt genau zusammenbekomme, was die Story ist. Aber diese Kamera geht von diesem Sarg weg, geht an einem Gebäude hoch, geht durch die Fenster, dann siehst du da die Leute, die die Zigarren drehen, geht durch das Fenster wieder raus und schwebt dann in einer Unmöglichkeit über dieser Stadt. Und da hat man sich auch wohl gegenseitig, aber das ist von 1964.
Ja, ja.
Und das ist so unfassbar. Und das erinnert mich hier ein bisschen daran. Und also das hat übrigens so eine Technik im Hintergrund. Das nennt sich kardanische Aufhängung.
Interessant.
Kardanisch, ja, das ist Jahrtausende alt. Also dieser Patterson, der hat ja, wie gesagt, sich eine ganze Menge Equipment über die Jahre zugelegt, der Regisseur, durch deine ganzen Auftragstätigkeiten, ne, für Werbefilme und so weiter. Und deswegen hat er so ein wahnsinnig gutes Equipment gehabt. Und unter anderem halt auch dieses sogenannte Movie Gimbal oder kardanische Aufhängung. Und das ist quasi ein Metallring, kennst du?
Ja.
Das in einem Metallring ist, Und es wird dann immer etwas kleiner.
Mhm.
Ja? Und so hält sich das immer im Lot, wie so ein Chronoskop. Das kann also immer das Lot halten, auch wenn du auf die Fresse fällst. Kamera bleibt im Lot. Und das hat also auch diese heftigen Erschütterungen komplett ausgebügelt. Also viel besser als ein Steadicam eigentlich. Und das ist also das Geheimnis dieses Films.
Das war nämlich meine Frage auch, die ich mir stellte. Erstmal muss ich mir notieren, Tsoi-Kuba, also I'm Cooper, ist tatsächlich die älteste nicht geguckte DVD, die ich überhaupt im Regal stehen habe. Die muss seit 20 Jahren stehen und ich habe die nie geguckt, aber jetzt habe ich einen Anlass, ist notiert. Und die Frage habe ich mir eben auch gestellt, weil ich dachte, klar, wenn das jetzt ein teurerer Film wäre, so eine richtige Hollywood-Großproduktion mit einem Budget im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich und der Film hat $700.000 nur gekostet. Dann
ja,
denke ich mir,
Millionen.
Ja, dann denke ich mir natürlich, ach, die haben das einfach in der digitalen Nachbearbeitung ausgebügelt. Da geht man dann eben einfach drüber, das schickt man dann eben an die visuelle Effektabteilung und sagt, hier, guck mal, ihr holt da jetzt mal jeden kleinen Kameraruckler wieder raus. Aber ich habe mir das eben schon angeguckt und dachte, die müssen das ja auch tatsächlich so gedreht haben, weil die werden nicht das Budget gehabt haben, zu sagen, okay, machen wir mal in der Post-Production, ziehen wir das mal alles glatt. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr dankbar für deine Erklärung. Sieht super gut aus. Also du guckst dir das wirklich an und das ist im allerbesten Sinne wie in der guten alten Zeit wirklich Kinomagie. Ich gucke mir das an und denke mir, wie haben die das gemacht? Und das habe ich dieser Tage echt nur noch sehr, sehr selten, ehrlich gesagt, ja.
Ja, das ist schön.
Ja, und wie gesagt, das hätte ich, glaube ich, nicht, wenn der Film teurer wäre. Wenn das so eine dicke Hollywood-Produktion wäre, würde ich sagen, ja gut. Das ist,
ach ja, klar.
Da geht alles. Aber so, ich meine, klar, Amazon Studios Presents und es ist eine Amazon-Akquise. Die haben das jetzt exklusiv für sich gepachtet hier, die Rechte, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht. Ich glaube, da lief der Film auch in einigen Drive-In-Kinos. Aber es ist dennoch, sollte man nicht vergessen, eben eine kleine, unabhängige Produktion für einen Betrag von unter einer Million Dollar. Also im Grunde nichts.
Unter einer Million Dollar. Ich glaube, in den 90ern hat eine Star Trek-Episode schon eine Million gekostet.
Ja, klar. Ja. Ich meine, es geht immer noch für weniger, aber gut.
Ja, The Best of Night. Best of Night ist auf jeden Fall so ein Festival-Liebling gewesen. Ne? Da hast du einige Preise eingeheimst. Meistens sogar den Publikumspreis. Und hier bei Slamdance oder Toronto, das waren immer so große Sachen. Und von 2016 ist er entstanden. Und Der Regisseur Andrew Patterson hat halt einfach große Probleme gehabt, dafür einen Verleiher zu finden. Ne? Und deswegen hat sich das so lange hingezogen, bis Amazon sich dann bemüht hat oder die Gnade hatte, den dann aufzunehmen in ihr sogenanntes Studios-System, weil es ist ja gar nicht von ihnen initiiert, es ist dann aufgekauft. Aber immerhin, dadurch ist er uns dann ein bisschen bekannter geworden. Und man kann sich
Mal, die haben mehr für die Rechte bezahlt, als der Film gekostet hat. Das ist ja meistens so, das hört man ja oft so, dass irgendwie so gerade nach den großen amerikanischen oder nordamerikanischen Filmfestivals, wie jetzt zum Beispiel genauer South by Southwest oder Sundance oder TIFF, dass dann eben auch für 10 Millionen Dollar Filme gerne mal 50 Millionen Dollar für die internationale Auswertung bezahlt werden. Mhm. Aber es ist so eine Mutmaßung tatsächlich. Ich habe keinen Betrag irgendwo gefunden.
Mhm. Was ich, glaube ich, an dem Film auch noch ganz gerne mag, ist, ist der irgendwie so, ist ja so ein bisschen eine Antithese zu Independence Day oder sowas. Ja. So dieses große Kino mit verdammten großen, ich sag mal, Invasionen und Explosionen und zum Glück keine CGI-Raumschiffe. Wir werden gleich nochmal über das Ende sprechen.
Ja, ja, ja.
Aber auch das Fehlen von Jugendsprache, also natürlich gibt es so eine gewisse zeitgenössische Sprache, aber zumindest nicht, dass man das Gefühl hat, oder hat ein Drehbuchautor von heute denen Sachen in den Mund gelegt, die damals nicht gesagt hätten. Da sagt keiner, yo, bro, oder geht's noch? Oder sowas, ne? Das wird da einfach nicht gesagt.
Und es gibt auch keine Flüche, deswegen kann man den Film auch durchaus mit Kindern, die vielleicht auch ein bisschen, die es ein bisschen gruseliger mögen, auch durchaus gucken. Mhm. Also der hat eine Ab-12-Freigabe und ich finde das auch durchaus angemessen. Also ich hätte kein Problem damit, den mit meinem Sohn zu gucken. Ich glaube, der fände den aber, muss ich leider sagen, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil er ist eben sehr geschwätzig. Und ich finde die Dialoge toll, aber er bietet eben keine vordergründigen oder kaum vordergründige Schauwerte. Jetzt mal abseits natürlich hier von der ganzen Inszenierung, also den Kamerafahrten und der Soundkulisse und so weiter. Aber das ist natürlich nichts, worauf, glaube ich, ein heutiger Teenager anspringen würde. Aber die Dialoge sind eben toll, also ich liebe das. Ich habe mir so viel hier notiert an One-Linern, keine One-Liner in dem Sinne, dass sie irgendwie geckig gemeint sind, aber einfach gute Sprüche, Sachen, die ich auch gerne in mein eigenes sprachliches Repertoire aufnehmen will, wie hier Let's Bake Some Biscuits oder so.
Ja.
Sehr, sehr hübsch. Wenn da die Radiosendung losgeht. Ich war doch super amüsant, als er als Everett Faye bei irgendwelchen falschen Namen nennt und sie als Faye Cordelia Crocker bezeichnet und sie meinte so heiße ich gar nicht und er sagt, das spielt keine Rolle.
Ist mir egal.
Weil natürlich, klar, es ist good old fashioned 50s Sexism, aber es ist eben auch, das kann ich nicht verneinen, auch sehr amüsant, ganz ehrlich. Nicht, dass ich das gut heiße.
Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Hast du mal Brick gesehen, den Debütspielfilm von Rian Johnson?
Ja.
Erinnert sehr daran, finde ich.
Stimmt.
Diese staccatoartigen Dialoge, diese zackigen One-Liner, dieser Film-Noir-Sprech, ohne dass hier eine Noir-Handlung erzählt. Aber auch der fühlt sich ja im besten Sinne anachronistisch an. Ne? Brick spielt ja auch in der Jetztzeit, aber alle reden so, als seien sie aus einem 40er-Jahre-Gangsterfilm gefallen.
Ja, ja. Das ist super. Ja, also vielleicht soll ich mal gerade noch was zum Regisseur sagen.
Sehr gerne.
Dieser Andrew Patterson, das ist ja sein Erstlingswerk und scheint bisher sein einziges Werk zu sein und zu bleiben. Hm. Und jetzt unten denken wir nochmal, Moment mal, das ist doch von 2016 respektive von 2019, als er rausgekommen ist. Hm. Und dann hat er seitdem nichts mehr gemacht, oder wie? Und tatsächlich hat er seit ein paar Jahren einen Film in der Pipeline. Und ich habe mal nachgeschaut, weil ich wollte jetzt auch ein Kind der ersten Stunde sein. Ich wollte nicht hinterher behaupten, dass ich P.T. Anderson schon vorher kannte, ne? Sondern es wirklich mal wissen. Und dann habe ich einen sehr ambitionierten Film entdeckt, den er jetzt wohl in der Post-Production hat. Und der ist sogar schon fertig und abgedreht. Der ist sogar mit Matthew McConaughey. Hm. Und da heißt The Rivals of Amziah King.
Ja.
Und das ist, je nachdem, wo man nachliest, ist das ein Thriller oder es ist ein musikalisches Kriminaldrama oder es ist ein Neo-Western-Rachefilm, je nachdem. Und der ist seit 2023 fertig, dieser Film, und liegt in der Schublade und hatte Kritiker überall überzeugt, aber hat keinen Verleiher gefunden. Das ist irgendwie so ein Schicksal von dem Patterson. Aber jetzt, liebe Zuhörer, vielleicht haben wir aber auch einen neuen Menschen entdeckt, der demnächst ganz groß durch die Decke geht. Wer weiß das schon? Denn im August soll dieser Film tatsächlich endlich rauskommen. Und er scheint sehr ambitioniert zu sein. Und wieder ist der Kameramann Miguel Menz mit an Bord.
Ja.
Und da können wir Großes erwarten. Das sage ich jetzt mal einfach voraus.
Ich denke auch, es würde mich sehr überraschen, wenn der Film nicht zumindest so seitens der KritikerInnen und des Publikums abräumen würde. Ob es jetzt ein großer kommerzieller Erfolg wird, da bin ich mittlerweile ganz vorsichtig, weil ich habe so oft daneben gelegen in den letzten Jahren. Aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Starbesetzung klingt gut. Fast alle, die an The Vast of Night beteiligt waren, hinter der Kamera sind auch hier wieder dabei. Ich glaube auch hier der männliche Hauptdarsteller ist auch dabei in einer Nebenrolle.
Mhm, J.K. Horowitz ist dabei.
Könnte, sollte, müsste richtig gut werden, tatsächlich auch. Klingt für mich fantastisch, ehrlich gesagt.
Der Patterson hat sich nicht crediten lassen, aber auch hier von The Vast of Night hat er wohl am Drehbuchautor trotzdem mitgeschrieben, auch wenn da nur James Montague steht. Und ich finde das interessant, weil man könnte jetzt im Nachhinein ja auch sagen, ah ja, das ist ja klar, das ist alles aus dieser Welt von Stranger Things und so weiter, das muss dann immer irgendwo in der Vergangenheit spielen und referenziert dann die ersten EC-Comics und das Science-Fiction-Magazin und so weiter. Mhm. Aber jetzt kann man natürlich auch mal schauen, wann ist Stranger Things rausgekommen? Das war 2016 und der Film ist auch von 2016. Also im besten Falle ist das höchstens gleichzeitig entstanden und nicht einer dieser typischen Nachzieher, wie man sie jetzt im Streaming überall sieht, ne? Die damit kokettieren, hey, ich spiele auch in den 80ern, hey, ich zeig auch nochmal He-Man-Spielzeug im Hintergrund.
Ja, ach, ich glaube ehrlich gesagt, The Vast of Night hat sich selbst von den schärfsten KritikerInnen, von denen gab es nicht allzu viele, muss man sagen, das auch nicht zum Vorwurf machen lassen, weil ich glaube, da ist es schon sehr eigenständig, inszenatorisch, inhaltlich. Aber dieses 50er-Jahre-Kleinstadt-Setting ist ja jetzt nicht auch nur ein Gimmick im Sinne von, hier guck mal, wie gut ich Retro kann, sondern es hat ja eben auch einen erzählerischen Zweck. Und zwar eben diese ganze Ebene der Frage, wie kommunizieren wir miteinander über Radio, über Telefon, über wenn ihr mit mir reden wollt, müsst ihr vorbeikommen, ich kann nicht mehr selber zur Tür kommen. Sie besuchen ja dann diese alte Dame und tauschen sich mit ihr aus, beziehungsweise einfach nur, ich habe jetzt mal gemutmaßt, weil sie einfach nur dieses eine Tonband dabei haben, lassen sie sich auch reden, weil wahrscheinlich auch Everett die ganze Zeit denkt, ich kann nur 10 Minuten aufnehmen. Und man hat, merkt man dann auch sofort, als er das Gefühl hat, er hat im Grunde gerade sein Material verschleudert für eine Geschichte, die er in dem Moment nicht ernst nimmt, sagt er dann, okay, das passt mir nicht, packt zusammen und sagt, schönen Abend noch und geht beleidigt, halb beleidigt. Und Faye sagt dann, hey, was soll denn das? Also, sag mal so, es macht total, es ergibt für mich total Sinn, dass dieser Film 1958 spielt, der kann nur 1958 spielen oder ein paar Jahre früher oder ein paar Jahre später. Es ist ja nicht so ein Gimmick, wie man es oft sieht in so, so Pastiche-Kino und Pastiche-Fernsehen dieser Tage.
Das ist ein Punkt, weil sie lassen auch die Lady wirklich sehr lange aussprechen. Also das ist auch ein One-Take und die Frau spricht ihren Text, also theatermäßig, wirklich 8 Minuten am Stück. Und das passt tatsächlich ein bisschen zu der Lauflänge eines Bandes. Das ist ein tolles Detail. Aber ich glaube nicht, da muss ich mal ein bisschen widersprechen, ich glaube nicht, dass er am Ende das so abtut von wegen, ach, was ist das für ein Schwachsinn hier, wir müssen hier raus, sondern ich glaube, er hat langsam Schiss. Ja. Ich glaube, das ist der Turning Point, wo er langsam merkt, oh, ich kann das hier nicht die ganze Zeit abtun mit irgend so einem Hirngespinst oder hey, das wäre interessant, damit eine Radiosendung zu machen. Sondern ich glaube, da fällt bei ihm so langsam der Groschen, dass da mehr dran sein könnte und deswegen will er da weg. Der hat Angst.
Du hast recht. Nach meiner Auffassung verbirgt das aber hinter dieser zu dem Zeitpunkt sicher gespielten Fassade aus Arroganz und Überzeugtheit von sich selbst, so von wegen so, ach, ich habe die Sache immer noch unter Kontrolle und dabei, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, merkt man eben, ihm gleitet die Situation gerade komplett aus den Händen. Gail Cronauer spielt hier Mabel, ist übrigens auch ganz toll. Ich habe mir angelesen, die ist auch in, ist immer noch ganz gut im Geschäft. Was ist immer noch der Film fühlt sich eben älter an, als er ist. Er ist gerade jetzt mal 2016 gedreht, genau, 2020 beim Streaming-Anbieter Amazon erschienen, Prime Video, rund 10 Jahre alt und er fühlt sich eben so alt an. Deswegen möchte ich bei allen Beteiligten immer sagen, ach, schön, dass sie auch noch zu tun haben. Dabei ist der Film eben noch gar nicht alt. Und Gail Cronauer jetzt so ein paar Jahre älter, als sie damals während der Dreharbeiten war. Und jetzt wohl auch ganz gut beschäftigt in Yellowstone, hat sie, glaube ich, eine kleine Rolle. Die machen ihre Sache schon gut. Also ich finde auch gut, dass man das so punktgenau gecastet hat, diese seniorigeren Rollen, auch mit Bruce Davis, der hier Billy spielt, den wir nie sehen, sondern nur dessen Stimme wir hören. Der ist auch unglaublich auf den Punkt, ehrlich gesagt. Also dem möchte man einfach auch gerne zuhören. Diese Geschichte, die er erzählt, ist natürlich auf so vielen Ebenen spannend. Als Geistergeschichte, als Gruselgeschichte, als persönliche Erfahrung, als Lebensdrama, aber eben auch eine Geschichte über Rassismus in den USA und gesellschaftspolitische Probleme. Also ich hätte ihm den ganzen Abend zuhören können.
Da steckt viel drin. Da steckt unheimlich viel drin. Ja. Und er verlangt auch den Respekt von uns ab, dass wir das gefälligst auch eigentlich besser mal glauben sollten.
Ja.
Steckt da auch drin in seiner Performance.
Aber ohne diesen erhobenen Zeigefinger, ohne dieses Besserwisserische, will sagen, Regisseur wie Drehbuchautoren rücken das nicht in den Mittelpunkt der Handlung. Es wird zwar zum Thema, aber keiner unserer Protagonisten, weder Faye noch Everett, sagen, ist das nicht furchtbar, was wir diesen Menschen angetan haben nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg? So ein Punkt kommt einfach nicht. Das wird eben einfach so wahrgenommen. Das ist eben auch einfach so. Wir müssen jetzt damit umgehen. Aber es ist eben nur eine weitere Etappe auf dem Weg zu irgendwie einer Lösung oder Erkenntnisfindung oder einer Rettung aus dieser Situation, in der sie sich befinden, die zunehmend bedrohlich erscheint.
Stimmt,
und hey, wir haben auch ein UFO am Ende, ja.
Ja, und aber auch Billy ist natürlich trotzdem so ein typischer, der ist auch schon sehr schicksalsergeben.
Ja.
Er macht da kein Ding draus. Klar, natürlich nicht, weil er ist Soldat. Die sind brav ab der Schulbank. Also das hat so eine Schicksalsergebenheit, in der das so, klar, er ist natürlich auch alt und auch krank, wie er ja sagt, ne? Aber trotzdem, wie er das so vorträgt, hat das ein bisschen was von Schulterzucken. Naja, was soll ich auch machen?
Ne? Das ist tatsächlich auch, ich möchte es aber nicht zu weit gehen, weil ich bin Mitte 40. Ich habe nicht in den USA der 50er Jahre gelebt. Ich weiß nicht, wie die Menschen damals drauf waren. Vor allem weiß ich nicht, wie eine Frau, die außerhalb der Ehe schwanger wurde oder ein unter Rassismus leidender Ex-Soldat, schwarzer Ex-Soldat, damals behandelt wurden, wie sie sich fühlten, keine Ahnung. Aber all diese Geschichten, die sie erzählen, die Billy erzählt, die Mabel erzählt, die sind ja unglaublich aufgeladen, die sind unglaublich dramatisch. Und das ist ja genau, wie du sagst. Das sind Lebensgeschichten, von denen wir in einem pathetischeren, melodramatischeren, vordergründigeren Filmstoff, die würden komplett zum Mittelpunkt der Handlung werden. Und hier sind sie eben nur ein Episödchen und auch dann wieder vorbei.
Ja, es ist angerissen, um denen Tiefe zu geben, um das wirklich so zu machen. Du verlässt die ja auch wieder ganz schnell und denkst, was wird jetzt aus der? Ich meine, die ist echt tief verzweifelt, die ist dreidimensional geworden dadurch, ne? Und wir hängen ja, wie gesagt, immer noch davor und hängen denen auch an den Lippen. Also wenn diese Frau das vorträgt, ich hänge der völlig an den Lippen.
Ja.
Ja, du hast jetzt gerade was im Vorbeigehen erwähnt und vielleicht würde ich jetzt trotzdem ganz gerne noch eine kleine Warnung vorweg schicken. Ja, der Film ist zwar 10 Jahre alt und ich bin trotzdem immer noch hier, um Werbung für den zu machen, aber jetzt müssen wir mal kurz aufs Ende zu sprechen kommen und wenn dem wirklich noch jemand gucken will, dann vielleicht ganz kurz hier eine Pause einzulegen. Wir reden jetzt weiter. Also, ja, wir sehen am Ende tatsächlich ein Raumschiff. Wie hast du das empfunden?
Es ist mehr, als ich damals erwartet hätte. Jetzt wusste ich ja, was kommt. Damals hätte ich nicht erwartet, dass wir da irgendwas sehen. Ich finde die Art und Weise, wie wir es sehen, aber tatsächlich sehr gut. Insofern, dass wir eben nicht wie in der späteren hier Special Edition von Close Encounters, also Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg, irgendwas sehen von den Außerirdischen. Es bleibt geheimnisvoll und unheimlich und für uns nicht ganz klar greifbar. Was passiert jetzt auch? Wissen wir ja nicht. Der Film lässt komplett offen. Greifen die jetzt die Erde an? Ist das hier das nächste Invasion of the Body Snatchers? Oder sind es eben freundliche Außerirdische? Oder weder noch, die fliegen einfach vorbei und haben mal kurz einen Zwischenstopp eingelegt. Von daher, ich finde es, man hat sich dafür entschieden für das Raumschiff, es ist da, ich finde es okay und ich finde es jetzt anmaßend zu sagen, ich wünschte, der Film würde es nicht zeigen, aber vielleicht sage ich es dann doch, ich wünschte, er würde es nicht zeigen. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen also ein Zugeständnis an die Kommerzialität des Films, dass man sagt, man muss auch am Ende so einen kleinen Wow-Moment haben und kann den Film nicht so subtil enden lassen, wie er innerlich ist, die ersten 90 Minuten. Wie geht's dir denn?
Ich würde sagen, beim ersten Mal war ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht. Und beim zweiten Mal schauen oder bei den nächsten Malen, die ich das dann gesehen habe, habe ich es tatsächlich auch ein bisschen genossen, bin aber ein bisschen unschlüssig über das Ende. Das heißt also, die beiden sind ja dann offenbar, haben die ja diese Begegnung mit dem Raumschiff gehabt.
Ja, genau.
Das Raumschiff übrigens sieht fantastisch aus.
Ja.
Also, wenn du mich fragst, das ist kein CGI.
Nein,
Das
ich
ist ein
glaube auch
echtes
nicht.
Modell. Das ist ein echtes Modell. Man,
Ich
es
glaube,
sieht
es gibt
schön aus
ein,
und es.
ich habe einen visuellen Effekt entdeckt, das ist, glaube ich, wenn sie da die Baumkronen hochschauen und dann ist eben, da sieht man den Nachthimmel und da sind offensichtlich die Baumkronen dann abgeschnitten durch, ja, durch das UFO vermeintlich. Und ich glaube, das war wahrscheinlich ein digitales Matte Painting. Ja.
Weil es unterschiedliche Schwarzstufen hat.
Ja, meine ich ja.
Ja, aber das, wie gesagt, sah sehr, sehr schön aus. Man kann es auch beim zweiten Mal genießen, weil man ja dann weiß, okay, das wird jetzt dieses Raumschiff geben, ich kann das nicht mehr ändern. Es geht immer gleich aus und dann kann man auch genießen, wie es aussieht. Aber jetzt sind die ja am Ende nun wirklich verschwunden und zurückgeblieben ist dann nur dieses verschmorte Tonband.
Ja.
Da wir ja an mehreren Stellen suggeriert bekommen, dass die Außerirdischen hier wohl eine Bedrohung eher sind, ja,
Ja, klar,
und auch
Maven erzählt diese
entführen.
Geschichte, ne, dass ein Zug
Genau,
quasi zum
genau.
Stillstand gekommen ist, die ganze Besatzung ist verschwunden, also die Passagiere, dann ihr eigener Sohn, auch Hollis, der creepy Sohn, den sie unehelich da
Genau.
kriegt, ja.
Und alle haben auch Angst. Wie liest du denn das Ende, dass sie dann mitgenommen worden sind? Sind die mitgenommen worden? Sind die getötet worden? Was denkst du
Ich habe mir
da?
keine Gedanken dazu gemacht, ehrlich gesagt. Das
Aha.
Szenario, also so wie es, also die Tonalität suggeriert mir, dass es für die beiden ein schlechtes Ende genommen hat. Denn dieser Fußabdruck im Staub und da daneben das Tonband, was eben auch schon so halb zugedeckt ist von dem verwehten Sand, suggeriert für mich eigentlich kein gutes Ende für die beiden. Aber es ist ja nicht zwingend. Das kann ja tatsächlich auch sein, dass sie da, ich wollte gerade sagen, hochgebeamt wurden, von einem Traktorstrahl erfasst wurden, von der Zange aufgegriffen wurden und dass denen jetzt verdammt nochmal da gut geht an Bord des Raumschiffs. Vielleicht wurden sie aber auch gegessen. Ich
Ja,
weiß
sie
es
wollten
nicht.
ja im Ursprung, sie sind ja die einzigen beiden, die, während die ganze Stadt, so wird das ja gezeigt, die ganze Stadt scheint ja bei diesem Spiel zu sein und sie sind die einzigen, die da draußen sind. Und sie sind die einzigen, die auch diese Technik, die haben also Interesse an der Zukunft. Wir wollen beide aus dieser Stadt raus. Ich habe natürlich mir auch gewünscht, dass da was Gutes bei rauskommt. Und ich bin der Sache ein bisschen auf den Grund oder beziehungsweise ich habe mir Gedanken darum gemacht, der Score, der aufspielt, also das ist ja orchestral. Und Eric Alexander, so heißt er, der lässt einen Score spielen. Wenn du das mal vergleichst oder möchtest, dann klingt das Ganze tatsächlich wie James Horner. Und es klingt noch definitiver, es klingt nach James Horner, es klingt nach Cocoon.
Aha.
Der Soundtrack klingt am Ende völlig nach Cocoon.
Tatsächlich, ja. Okay.
Ob das gewollt ist oder ob es geklaut ist, aber Cocoon ist schließlich auch ein Alien-Entführungsfilm. Ne? Und da geht es ja wirklich in eine bessere Welt. Also ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Also ich habe da Cocoon rausgehört. Gar nicht wollte ich das auch. So.
Okay, ja, nee, wenn man es so betrachtet, tatsächlich, dann hat es ja fast schon wieder was Optimistisches an. Ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch mehr die Geschichten von Mabel im Kopf und deren Geschichten über diesen verlassenen Zug und das Schicksal ihres eigenen Sohnes und eben ihre ganzen Visionen von einer globalen Katastrophe, eben ausgelöst durch die, Zitat, die da draußen, Zitat Ende.
Ja.
Und natürlich sind das auch alles Hirngespinste, können es sein? Ich meine, als solche tut sie Everett auch ab. Vermutlich, wie du schon richtig erkannt hast, einfach nur aus Angst oder indem er sich selber einredet. Das ist doch alles Quatsch, was die Alte da erzählt. Aber hey, ich meine, wir wissen es nicht und wir werden es auch nie wissen. Und das, aber auch das, ich meine, das zeichnet eben auch die für mich besten Twilight Zone-Episoden auf, die eben auch The Vast of Night referenziert, aus. Dass sie eben diese gewisse Ambivalenz haben, mit der sie einen zurücklassen, die eben nicht diesen definitiven Twist haben, bei dem man sagt, ha, das hat er verdient und ha, das ist aber jetzt irgendwie richtig, richtig traurig, sondern dass sie eben daraus gehen und denken, okay, es hat einen interessanten Twist, aber was wir daraus machen in letzter Konsequenz, bleibt uns als Publikum überlassen.
Jemand schrieb, der Film sei nicht episch. Und das meinte der ganz positiv.
Ja. Es ist ein kleiner Film, es ist auch ein
Ja,
geografisch kleiner Film. Der Ort ist
genau.
winzig klein. Wir befinden uns die ganze Zeit auf
Super
einer.
intim.
Ja, das ist. Der spielt ungefähr auf einer Strecke von 500 Metern, der Film, wenn es hochkommt.
Und am Ende höchstens mit 4, 5 Personen noch. Ja.
Aber es macht den Ort. Der Ort fühlt sich wirklich lebendig an. Und das hat mich auch wirklich beeindruckt, weil so günstig der Film ist, der spart eben nicht an Personal. Klar, ich meine, jetzt könnte man argumentieren, die Turnhalle ist riesig groß, da hätte man nochmal 100 Leute mehr auf die Tribüne packen können. Aber er wirkt nicht klein, weil er uns diese ganzen kleine Rollen da reinwirft und da ist Mr. So-und-so und da ist Mrs. So-und-so in her son und bla 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 und dann treffen sie doch zwei Freunde und die können mal kurz hier mit reingucken in diesen Raum mit dem Switchboard und irgendwie ihren Senf dazugeben, dann sind sie aber auch wieder raus aus der Handlung. Also er fühlt sich tatsächlich nicht epochal an, wie du schon sagst, aber wahrhaftig.
Schön. Also, ich will mal eine Empfehlung aussprechen. Wer eine Ode an die Science-Fiction-Paranoia der 50er haben möchte, mit Teilen von Invasion of the Body Snatchers, mit Teilen von Close Encounters, und dann noch zwei, eine Prise Akte X, ne?
Ja.
Ein bisschen Hill Valley, ein bisschen, also wer Hörspiele mag, ja, also ich, das sage ich jetzt auch nochmal, oder dass das Ganze so ein bisschen, am Bildschirm kleben lässt. Ja, also das, dann kann ich das nur empfehlen. Ach ja, und natürlich die Filmqualität als solches, ne? Also wie der Film gefilmt ist, wie das ineinander editiert ist. Also wenn man Martin Scorsese mag, dann muss man das ja auch mögen.
Ja, vermutlich. Am Ende bin ich übrigens auch warm geworden mit diesem Stilmittel des wir brechen die Realität des Films mit einem Schnitt zu quasi einer Werbeunterbrechung oder wir blenden ab und zeigen so ein grisseliges Fernsehbild. Mhm. Ich fand tatsächlich das Ende dann wiederum sehr, sehr charmant, mit dem sie sahen die, wie heißt das, Scandalian Television Hour mit der neuen Folge des Paradox Theater und so. Und dann haben wir eben diese Endtitles, diese Endcredits hier in ganz verwaschener Qualität und was eben auch so emuliert die Optik einer Fernsehbildschirmröhre aus den 50er Jahren. Da wiederum hat mir das dann ganz gut gefallen. Ich glaube, zu Beginn hat es mich einfach noch so ein bisschen überfordert, weil ich mich da erst reingrooven musste. Aber dann am Ende der 90 Minuten fand ich es sehr, sehr passend und pointiert. Ja,
also ich genieße das wohl sehr, weil ich die jetzt kenne. Und manchmal freut man sich ja wie bei guten Songs darauf, dass das so ist, wie es ist und nicht mehr anders irgendwann. Ich hätte noch eine Notiz, die ganz interessant ist, und zwar dieser Stephen Snyder.
Ja.
Der hat dieses populäre Buch herausgegeben, 1001 Filme.
Ja, ja.
1001 Filme, die sie unbedingt sehen müssen, bevor sie sterben.
Okay.
Ja? Ja. Und das ist bei ihm drin. In der Edition von 21 ist dieser Film bei den 1001 Filmen, die man unbedingt gesehen haben müsste.
Das ist auch so eine komplett beliebige Zahl, ehrlich gesagt. Warum genau 1001?
Aber ich habe mich darüber gefreut, das da zu lesen.
Ja, ich freue mich auch tatsächlich immer über sowas. Und ich möchte sagen, wohl verdient. Ich möchte diesen Film jetzt auch nicht an anderen messen. Aber im Jahr 2020 oder beziehungsweise 21, als eben damals wahrscheinlich aktuelle Ausgabe dieser Taschenreihe rauskam, gab es wahrscheinlich auch nicht so viel Auswahl an neuen Filmen, weil es lief verdammt wenig im Kino 2020.
Aber er muss andere rausschmeißen, um diese Zahl zu halten, verstehst du?
Ja, schon richtig. Stimmt.
Genau.
Eine Notiz, die ich mir noch gemacht habe, und ich weiß nicht, ob die so stimmt, aber mich hat die Geschichte, die Billy erzählt, sehr an den Howard Hawks Film erinnert, beziehungsweise Christian Libby ist der offizielle Regisseur, das Ding aus einer anderen Welt, also die Originalversion von 51, nach der später das Carpenter Remake oder quasi, also halbes Remake, halbes Sequel entstand. Und da gibt es eben auch so Szenen, wo diese Gruppe von Arktis-Forschern auf dieses außerirdische, auf das UFO oder die Überreste davon treffen. Und das hat mich alles sehr, sehr daran erinnert, ehrlich gesagt. Aber das lag, glaube ich, auch einfach an dem Period-Setting dieses Films.
Es liegt auch an den Aufnahmen. Die sind doch auch verwendet worden, nochmal in dem Remake von Carpenter, ne?
Ja, ja, und die gucken sich das eben auch an, da diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem, diese Clips aus dem Howard Hawks-Film. Und das ist einfach dem sehr ähnlich wie das, was wir hier sehen, wenn eben die immer diese Zwischenschnitte kommen auf den Fernsehmonitor, ja.
Das ist alles kein Zufall.
Nein, ist kein Zufall. Also ich bin sehr, sehr heiß darauf, was Andrew Patterson hier als nächstes stemmt filmisch und The Rivals of Isaiah King. Kann nicht schnell genug kommen.
Ja, ich bin auch gespannt. Schön, vielen Dank. Hat er dir denn gefallen?
Ja, hervorragend hat er mir gefallen. Ja, wie gesagt, schön. Das ist ein bisschen, die erste halbe Stunde ist so stark, dass es eben wirklich schwierig ist, da Schritt zu halten, qualitativ. Damit das Ende dann, wird der Film dann eben doch stellenweise einfach nur ein Film, immer noch ein sehr guter, aber der Beginn ist eben herausragend toll. Aber er kann auch
so
nicht
für sich stehen. So geht es mir bei Filmen eigentlich sehr, sehr häufig. Ihr habt ja von Jordan Peele gerade die Besprechung gemacht und da habe ich auch mal wieder gemerkt, ich habe es dann nochmal mitgeschaut auch, wie oft mich die Prämisse viel mehr interessiert als die Auflösung.
Ja.
Ich möchte so gerne viel länger in der Prämisse verweilen. Ich möchte bei Nope viel länger da verweilen, dass die
Das
nicht
ist,
dahinter kommen.
ja, das.
Ja, ich möchte bei Get Out viel länger darin verweilen, dass das alles super weird ist. Aber wenn der Moment des Umschlagens kommt, da weißt du ganz genau, ah ja, jetzt muss das natürlich, jetzt muss gekämpft werden, jetzt muss es laut
Ja,
werden, jetzt
ja,
muss es
ja.
schnell werden, ne? Und die Prämisse darin zu verweilen, das ist halt viel spannender.
Absolut. Ich glaube, das ist auch so mein Hauptkritikpunkt, wenn es in einem solchen gibt. Also ich habe ja nur milde Kritikpunkte an Nope, aber tatsächlich, solange der eben so ein quasi filmisches Suchbild ist, bei dem man immer sucht im Filmbild und in der Story, was ist jetzt das, worum es eigentlich geht, ist er wunderbar. Und dann in der letzten halben, dreiviertel Stunde ist er
Action-Kino.
einfach nur ein guter Genrefilm. Er ist immer noch ein sehr guter Film, aber er ist nur noch gut.
Ja, genau.
Nicht mehr
Ja,
herausragend.
stimmt. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo ich drohe, mit welchem Film ich als nächstes Mal vorbeikomme.
Oh ja, bitte.
Und das kündige ich jetzt an und mache das dann 3 Jahre wieder nicht.
Mach
Das
doch
war schneller
mal.
vor.
Ich kann mich an einen erinnern, von dem du sagtest, weil du eben auch P.T. Anderson erwähntest, der jetzt ja endlich Oscar gekrönt ist. Den Film wolltest du nicht besprechen, du fühltest dich immer noch nicht bereit dafür. Das ist, glaube ich, Magnolia, weil es einer deiner Lieblingsfilme ist.
Ja, genau. Ich glaube, ich will den nicht zu sehr sezieren,
Nein, ich
obwohl ich
glaube,
jetzt
nein.
die Filme, die ich jetzt mitbringen möchte oder habe, eigentlich auch deswegen 3, 4 Mal strenger gucken wollte oder musste. Und Magnolia, ja, das ist ein wirklich dickes Brett, das stimmt schon. Nee, es ist tatsächlich Escape from Tomorrow.
Okay.
Warum sagst du oh nein? Das muss ich wissen.
Weil mir der auch nahegelegt wurde der kam ja vor plus minus 10 Jahren raus, wurde mir auch von Menschen in meinem Bekanntenkreis, die ich durchaus schätze, nahegelegt und ich fand den, glaube ich, weniger toll als die meisten. Aber ich bin willens und bereit, mich auf ein Wiedersehen einzulassen. Gibt es noch einen Film,
Okay.
den du dir wünschst?
Ja, den muss ich jetzt schnell lassen. Wie wär's mit Magnolia?
Nein.
Also, es muss ein bisschen zum Bahnhofskino passen und ich fand den sehr, sehr surreal, diesen Film. Und die meisten Leute, die ich kenne, finden den wiederum nicht gut. Deswegen habe ich gedacht, ich finde vielleicht ein Opfer. Aber da müssen wir nochmal dann off
Ich
topic
bin,
von
ey,
drüber
nein, nein, nein,
sprechen.
nein, nein, das ist ja gut. Das haben wir viel zu selten übrigens, dass ich hier Gäste empfange und wir sind uns mal nicht einig über einen Film. Und ich finde ehrlich gesagt, das wäre auch mal nicht verkehrt zu sagen, wir treffen zu einem Gespräch aufeinander und haben nicht unbedingt die absolut deckungsgleiche Meinung zu dem Streifen. Deswegen,
Ich habe
warum
Angst.
nicht?
Ja, warum nicht? Na gut.
Wo kann man einfach mehr von deiner Kunst sehen? Von deinen
Ja, das
Gemälden, von deinen
ist.
Zeichnungen, von deinen Comics? Lieber Kolja, sag mal bitte.
Also tatsächlich gibt es eine Webseite mit meinem Namen, die verlinken wir am besten mal in den Show Notes, weil
Ja.
da muss sich jetzt keiner meinen komplizierten Namen notieren. Das ist zum einen eine gute Idee und ansonsten habe ich jetzt dieses Jahr werde ich auf jeden Fall nochmal eine Neuauflage von meinem Messe-Klassiker Girls and Monsters auflegen. Das ist so eine Art Cartoon-Buch, wo ich mich mit den großen Themen Pin-Up und Filmmonster beschäftige. Und das werde ich nochmal neu auflegen, weil das war jetzt ausverkauft und das werde ich mit nach Erlangen nehmen. Also Erlangen ist ja alle 2 Jahre eine große, schon internationale Comicmesse und dort sich quasi die Comicwelt trifft. Und da werde ich dann zum Weißblech Verlag eingeladen. Für die zeichne ich häufiger oder jetzt mal wieder öfter die sogenannten Horrorschocker. Das heißt, ich habe also auch Comics geschrieben und gestaltet und bin da jetzt wieder eingestiegen, mit denen mehr zu machen. Ich habe da wegen Papazeit und so weiter lange nichts gemacht, aber jetzt ist es wieder soweit und wir bringen da quasi eine, ich sag mal, eine modernere Version dessen raus, was man früher Gespenstergeschichten genannt hat. Und das ist jetzt ein Omnibus-Format im Weißblech Verlag namens Horrorschocker. Da habe ich jetzt aktuell eine Geschichte raus.
Ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, unterstützt gerne das Bahnhofskino bei patreon.com/bahnhofskino und bleibt uns einfach treu, empfehlt uns weiter und dann, wenn ihr ganz lieb seid, kommt Kolja auch wieder hier hinter das Mikro und redet mit mir über einen tollen Film. Danke dir.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich Werbung für diesen Film machen durfte und vielleicht den einen oder anderen überzeugt habe, tatsächlich mal reinzuschauen. Es ist wirklich sehr leicht verfügbar und ich glaube, man kann wirklich nach einer Viertelstunde gut feststellen, ob man den weitergucken möchte oder nicht.
Absolut richtig so. Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
There's something in the sky.